ARD. Über Sinn und Unsinn der Privatisierung von Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern, darüber spreche ich heute. Mein Name ist Annette Ewen, ihr könnt uns hören in der App der ARD Audiothek. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Viermal in meinem Leben lag ich im Krankenhaus. Wenn man jetzt meine eigene Geburt mitzählt, waren es 5. Und meine persönlichen Erfahrungen, die waren immer gut. Es waren ganz verschiedene Häuser, aber alles hat immer gut geklappt. Das Personal war super freundlich. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Krankenhäusern gehören zu den Sachen, wo ich sage, schön, dass sie da sind, aber auch schön, wenn ich sie nicht brauche. Ich muss dazu sagen, es waren jetzt keine schlimmen Sachen, weswegen ich im Krankenhaus war. Also eigentlich bin ich gesund, wie ihr hoffentlich auch, aber man weiß ja nie, wann man eine Klinik braucht, beziehungsweise wann die eigenen Eltern oder Großeltern eine brauchen. Wir, jetzt also mal ganz groß gesprochen, die Gesellschaft braucht Krankenhäuser. Laut Gesetz sind die Landkreise oder die kreisfreien Städte dafür zuständig, dass die Versorgung sichergestellt ist. Aber was, wenn immer mehr Kliniken privatisiert werden? Darüber spreche ich heute und zwar unter anderem am Beispiel der Krankenhausgesellschaft Helios. Die hat nämlich vor 20 Jahren das medizinische Zentrum in Schwerin übernommen und dann kräftig ausgebaut. So, und der Mann, der sich damit auskennt, ist Mike Oliver Voigt aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Hallo.
Hallo.
Wir reden ja heute darüber, wie private Kliniken funktionieren, wie rekommunalisierte Häuser arbeiten, also die der Kreis wieder zurückgekauft hat. So, und das machen wir, wie gerade erwähnt, am Beispiel der Helios-Kliniken in Schwerin, schauen aber auch in den Kreis Ludwigslust-Parchim. Und dann versuchen wir noch praktisch die Gretchenfrage zu klären, welche Form ist die beste für uns als Patienten? Das ist zumindest unser Ehrgeiz. Mike Oliver, lass uns mal mit dem Geburtstagskind anfangen. Das Helios-Klinikum in Schwerin als Beispiel für eine privatisierte Klinik. Wie kam es denn überhaupt zu der Übernahme?
Das kam so, dass Schwerin halt viele Schulden hatte, genau wie viele andere Kommunen, und überlegt hat, wie können wir Geld einfach generieren mit den Besitztümern, den Liegenschaften der Stadt. 130 Millionen wollten sie irgendwie dadurch erzielen, und da kamen sie relativ auf die Klinik. Die hat zwar keine Schulden gehabt, die ist gut gelaufen, aber man konnte nichts mehr investieren, was bei Kliniken ja ganz entscheidend ist. Man muss Geld reinstecken. Und dann war klar, die muss man verkaufen mit einem Bieterverfahren. Letztendlich kam es dann zu Helios. Die haben 65 Millionen gezahlt.
Wahnsinn!
War auch zu der Zeit die größte Privatisierung einer Klinik in Deutschland. Und das war nicht alles. Dazu kam noch eine Investitionszusage. 70 Millionen in den nächsten 10 Jahren sollten investiert werden. Das wurde garantiert.
Ja.
Und das wurde auch übererfüllt. Das haben die nach 5 Jahren schon geschafft. Da war die Summe schon lange erreicht. Die haben ein Logistikzentrum aufgebaut, eine Blutbank, also ganz verschiedene Sachen. Haben auch baulich dort was verändert, haben saniert und ähnliches. Und die Stadt hält weiter 5%. Also die sind im Aufsichtsrat auch weiter vertreten. Das war den Entscheidern dort auch wichtig. Die haben sogar 3 Sitze im Aufsichtsrat, was viel mehr ist als 5% eigentlich hergeben. Und dann waren die eigentlich alle damit so weit zufrieden. Zumindest seitens der Stadt und von Helios. Kritik kam dann natürlich aus Seiten der politischen Linken und auch von Verdi. Da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer dazu. Für Helios ist das tatsächlich eine Erfolgsgeschichte.
Hört sich so an, ja, wenn die da so viel Geld reingesteckt haben, ne?
Genau, das ist auch deren größtes Haus in Deutschland. Und der Herr Franzl Simon, das ist der Verantwortliche für den Bereich Nord, war ja zumindest bis vor einer Woche, als ich noch mit ihm telefoniert habe. Jetzt ist er da zurückgetreten, aber hat andere Aufgaben im Konzern übernommen. Und vielleicht können wir da mal reinhören, was der mir dazu erzählt hat, warum das für ihn so eine Erfolgsgeschichte ist.
Erfolgsrezept ist aber auch, dass wir geradlinig, teilweise hemdsärmlich, die Entscheidungen, die zu treffen sind, dann auch treffen und das auch schnell treffen und nicht unbedingt warten, bis es 120% geprüft und überlegt ist, sondern wirklich möglichst schnell, egal ob es bequem oder unbequeme Entscheidungen sind.
Das ist sein Rezept und das scheint sich zumindest bei der Klinik Schwerin zu bewähren. 20 Millionen Gewinn im Jahr macht das Klinikum ungefähr vor Steuern.
Also heißt, die Investitionen sind schon wieder raus, ne? 20 Millionen pro Jahr?
Das
20 Jahre ist es her?
Genau, das ging relativ schnell. Also das ist so die Bewertung aus der wirtschaftlichen Seite von Helios. Wirklich ganz konträr, da merkt man dann wirklich, wie es auseinandergeht, ist das seitens Verdi. Dem Herrn Taprogge, dem Bezirksgeschäftsführer, habe ich gesprochen, über eine Stunde locker und alles mal so durchgeschnackt. Das allererste, was er gesagt hat, alle Befürchtungen haben sich bewahrheitet nach der Übernahme.
Was waren die denn?
Da ging es natürlich um das Personal. Da gab es Garantien. bis 2008 hätte da nichts passieren dürfen, also kein Abbau oder ähnliches. Aber er hat nämlich gesagt, Helios hat das so eingehalten. Aber sobald diese Garantien ausliefen, wurde alles genutzt, Personal doch zu reduzieren. Da ging es vor allen Dingen um Ausgliederung einiger Bereiche. Küche, Technik, Service, Personal, Reinigung. Die wurden ausgegliedert, wie das Wirtschaftsunternehmen gerne so machen. Dann werden die Angestellten mitgenommen in die Unterbetriebe und sind dann raus aus dem Tarifvertrag. Immer aus Seiten von Verdi jetzt gesprochen. Mhm. Und wenn dann ein Betriebsrat auch in diesen Unterunternehmen gegründet wurde, wurde weiter untergliedert. Also das war jetzt also genau diese gegenteilige Sicht von wegen Erfolgsgeschichte. Also die Personalausstattung soll dann wirklich an die Untergrenze gegangen sein. Und da hat er mir was erzählt, das fand ich ganz interessant. Das ist auch so seine Erfahrung gewesen. Dann hat Verdi nämlich dort einen Streik vorbereitet. Und bei einem Krankenhaus kann man nicht einfach die Arbeit niederlegen, da muss die Grundversorgung da sein. Ja. Also Notdienstverordnung heißt das dann. Die hat er gemacht und kam dann auf die Kinderstation und mit seinem Notfallstreikplan. Und die meinten wohl zu ihm, toll, du bringst es noch jemanden. Also die haben gesagt, mit dieser Notverordnung sind wir sogar besser besetzt, als das normalerweise aussieht.
Ach was, okay.
Also da merkt man schon, dass Helios ja die Wirtschaft im Blick hat und diesen klassischen Weg aber auch gegangen ist. Effizienter werden heißt fast immer auch Personal abbauen. Und das haben die dann durch die Hintertür offensichtlich gemacht. Inzwischen haben die viele Bereiche auch wieder eingegliedert. Aber das zeigt so ein bisschen, also diese Gemengelage. Natürlich findet Helios das toll, wenn die da viel Gewinn machen. Und die haben auch Qualitätskontrollen und ähnliches. Der Patient wird sich da auch gut betreut fühlen, ganz sicher. Aber seitens Verdi war das genau das Gegenteil. Mhm. Erfolgsgeschichte versus, ja, wie soll man sagen, Misserfolgsgeschichte oder ähnliches. Also da
kommt immer auf den Blickwinkel drauf an, ne?
Ja.
Du hast es schon ein bisschen angesprochen, es ist schon ein bisschen durchgeklungen. Wie sah denn das medizinische Zentrum vor 20 Jahren aus? Und wie sieht für alle, die dort noch nicht waren, das Gelände jetzt nach 20 Jahren aus?
Also die Anzahl der Betten lag 2004 bei 1400 etwa, 2500 Mitarbeiter, ungefähr 48.000 stationäre Patienten pro Jahr. Das hat sich jetzt nicht so dramatisch geändert. Also 100 Betten mehr, 1500 Betten haben sie, das sind alles ungefähr Werte, ne?
Ja.
3200 Mitarbeiter, also wesentlich mehr. Was direkt zu spüren war, 2004 wurde dann das schon angegangen, sind Umstrukturierung, Zusammenlegung, Optimierung. Das ist sowieso die große Überschrift, weil viele regionale Häuser oftmals nicht effizient organisiert waren. Das haben ja tatsächlich auch viele Seiten bestätigt. Und dann geht es auch um solche Sachen, da wurde baulich Stationen zusammengeführt und dadurch hat man natürlich kürzere Wege. Also auch ein Pfleger, der jetzt einen Patienten von einer Station zur nächsten schieben muss, muss dann nicht eine Viertelstunde über den Flur fahren oder so, hin und zurück, sondern das ist viel, viel kürzer. Und da kommt man direkt darauf, was Effizienzsteigerung heißt. Denn der Pfleger hat dann plötzlich eine halbe Stunde mehr Zeit. Man braucht dann weniger Personal. Man kann das effizienter gestalten natürlich. Dann wurde die Notaufnahme saniert, 2011, 2016 Herzzentrum eingerichtet, zusammen mit der Uniklinik Rostock. Und seit 2019 gibt es eine Kooperation, da ist es eine Art Campus geworden. Medical School Hamburg hat den Campus auch bei Helios in Schwerin integriert. Und zwar wird da das Praxisjahr absolviert von den Studenten. Und seit 2020 ist so ein klassisches Beispiel, was private Klinikbetreiber gut machen können, nämlich viel Geld in die Hand nehmen. Da haben sie die Robotik entdeckt und eingeführt. Also das sind tatsächlich Roboter, die bei OPs unterstützen. Da hat der Chirurg dann nicht mehr das Skalpell in der Hand, sondern einen Joystick und bedient diesen Roboter. Mhm. Und das hat auch für den Patienten große Vorteile, weil das noch minimal invasiver ist. Also man kann durch einen ganz kleinen Eingang in diesen Körper rein, was natürlich, was die Narben angeht, nicht so schlimme Folgen hat, was Risiken von Komplikationen auch mit Narben und Ähnlichem dann bedeutet.
Apropos minimalinvasiv, ich hatte nämlich auch eine Knie-OP und das war vor 30, oh Gott, das ist schon 30 Jahre her, Alter, schön. Damals ging das auch schon minimalinvasiv und ich habe wirklich in der Tat nur ganz, ganz kleine Narben, also nicht so ein Riesending am Knie. Du hast das Herzzentrum schon angesprochen und ich versuche jetzt mal die Patientensicht ein bisschen reinzubringen. Lass uns das doch mal an einem Beispiel durchexerzieren, wie diese Klinik in Schwerin arbeitet. Ein Patient mit Herzbeschwerden kommt in die Klinik und es stellt sich heraus, er braucht einen Herzschrittmacher, etwas, was ja jetzt nicht so unüblich ist. Wie läuft das in den Helios-Kliniken in Schwerin? Ich kann mir vorstellen, der Anfang ist relativ gleich zu anderen Häusern. Also erstmal wird da aufgenommen und so weiter.
Selbstverständlich, genau. Dann würde man wahrscheinlich na nicht wahrscheinlich, man wird ganz sicher zur Kardiologie überwiesen. Kurze Wege sind dann natürlich auch positiv. Mhm. Die Diagnosegeräte dort sind selbstverständlich modern, da hatte ich ja schon angesprochen, das spielt eine Rolle und da ist Helios auch weit dabei. Es gibt auch dann natürlich Spezialisten vor Ort, die einen betreuen. Die haben sogar eine Auszeichnung, Cardiac Arrest Center. Mhm. Hohe fachliche Kompetenz wird denen da bestätigt. Also offensichtlich ist man da sehr gut aufgehoben. Jetzt würde ich aber zu dem kommen, wir wollen ja ein bisschen gucken, was sind denn die Unterschiede, privat oder nicht, zum Konfliktpotenzial. Das hat mir der Geschäftsführer der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen beschrieben. Wenn die Diagnose ist, man braucht einen Herzschrittmacher, ist klar, es ist eine OP nötig. Logisch. Für eine OP gibt es standardmäßig eine Bezahlung, die das Krankenhaus dafür bekommt. Es gibt aber ganz unterschiedliche Herzschrittmacher. Von bis. Also ein paar hundert Euro bis ein paar tausend Euro können die kosten. Für das Krankenhaus gibt es immer das gleiche Geld. Ne? Mhm. Klar. Bei den Herzschrittmachern, da gibt es ganz einfache oder teure. Die teuren haben dann aber auch wesentlich lange Lebensdauer und sind zum Beispiel MRT-fähig. Dann halt 10-mal teurer. Das kann für viele Patienten aber genau das Richtige sein.
Ja.
Wenn der Arzt das denkt, muss er bei einem privaten Träger natürlich diese Argumente mit dem Verwaltungsdirektor aushandeln. Mehr Kosten, wir kriegen das gleiche Geld. Da kann man, das ist einfach Konfliktpotenzial und von der Ärztekammer wurde mir jetzt auch bestätigt, das ist nicht ganz ohne. Es muss darum gehen, auch aus Sicht der Ärzte, natürlich, das Patientenwohl muss im Mittelpunkt stehen. Das würde ich auch keinem Arzt absprechen wollen, das ist so. Aber sich dann noch durchsetzen zu müssen, ist zumindest ein Konfliktpotenzial.
Hast du da Fallzahlen? Nee, ne, sowas geben die wahrscheinlich nicht raus. Nee, ne? Also wie oft die sowas einbauen, diese teuren Geräte. Ne?
Nee, das geben die nicht raus.
Ja, ist wahrscheinlich dann auch schwierig zu argumentieren. Jeder Fall ist ja anders. Ne?
Genau, was ich damit betonen möchte. Ich will gar nicht sagen, dass das immer dann das Pendel Richtung Geld ausschlägt. Mhm. Es gibt auch Qualitätskontrollen und das ist halt kein reines Wirtschaftsunternehmen, weil es eine Klinik ist. Logisch. Aber dieses Konfliktpotenzial ist bei Privatbetrieben und Häusern sicherlich höher.
Wir kommen gleich nochmal auf unseren Herzschrittmacher zurück, aber wir sprechen erstmal über eine andere Art der Klinik, eine, die rekommunalisiert wurde. Heißt, früher privat, jetzt wieder in der Hand vom Kreis. Ludwigslust-Parchim in diesem Fall. Welche Klinik ist das denn? Über wen reden wir hier?
Das Krankenhaus Kriwitz. Das wurde 97 privatisiert, wie so viele. Ne, hatte ich ja schon erwähnt. Die Kommunen haben hier Tafelsilber zu Geld machen müssen.
Ja.
So auch dort. Und das wurde jetzt ganz aktuell zurück in den Landkreis übergeben. Für 1 Euro.
Übrigens. Übergeben heißt, wollte ich gerade sagen, hört sich nicht nach wahnsinnig viel Geld an, das da geflossen ist.
Nee, das, wenn man das genau betrachtet, ist das 1 Euro gewesen plus Schulden. Ungefähr.
Obwohl
20
ich gerade sagen, weil das kommt ja dann noch irgendwas. Okay, 1 Euro plus 20 Millionen Schulden, hast du es gerade gesagt?
Ja, habe ich gerade gesagt, das ist auch so. Das Land hat dann über 6 Millionen davon übernommen. Der Rest ist dann im Landkreis geblieben. Und ich habe mit dem Landrat Stefan Sternberg auch ausführlich darüber gesprochen. Und er meinte, für ihn war das letztendlich alternativlos. Er hatte das Gefühl, der Betreiber will diese Klinik sowieso, die ist sowieso Richtung Insolvenz marschiert.
Ja.
Und er hatte das Gefühl, die wollen da noch möglichst viel Geld rausziehen und sparen. Und irgendwann, wenn eine Klinik insolvent wird, ist der Landkreis sowieso in der Pflicht, weil die Grundversorgung gewährleistet sein muss. Und deswegen meinte Herr Sternberg auch, lieber jetzt als später, wenn ich eh keine Wahl habe. Und hat das dann durchgezogen. Das Krankenhaus steht aber nicht alleine, sondern das wird in den LUB-Kliniken zusammengefasst. Das sind dann 3 Kliniken. Bei 2 Kliniken, Hagen und Ludwigslust, hatte der Landkreis sowieso die Hälfte der Anteile. Das wurde dann erhöht auf 75%. Und dann werden die 3 Kliniken wurden zusammengefasst und arbeiten als Verbund, haben etwa 400 Betten.
Aber in Kriwitz ist das kleinste Haus, ne?
Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Wie viele Betten sind denn da? Wie viele Patienten werden da durchgeführt?
74 Betten sind das.
Okay.
Das war ganz groß in der Presse auch. Und da ging es um die Geburtenstation in Kriwitz. Die wurde geschlossen. Ob nun Fachkräftemangel oder unrentabel, war dann in der großen Diskussion. Da war der Betreiber auch groß in der Kritik, weil gesagt wurde, okay, ihr habt keine Fachkräfte, aber auf eurer Seite, ihr sucht überhaupt kein Personal. Das passt überhaupt nicht so richtig zusammen. Und dann war aber irgendwie klar, die wird geschlossen, der Landkreis übernimmt. Da haben auch viele gedacht oder die Hoffnung gehabt, oh, jetzt gibt es wieder eine Zukunft für die Geburtenstation in Kriwitz. Nein.
Die ist zugeblieben?
Trotzdem nicht. Okay. Und zwar haben die zu geringe Fallzahlen. Also das hat mir Herr Sternberg auch gesagt. Das bedeutet, da gibt es auch offizielle Regelungen, wenn du zu wenig Fallzahlen hast, wird den sozusagen den Akteuren die Routine abgesprochen.
Ja. Da muss ich ja an Neubrandenburg denken, da geht es ja auch um die Betreuung der Frühchen, ne? Das ist ja auch mal das Argument. Mhm. Zu wenig Fälle und dann zu wenig Routine und so weiter.
Mhm. Ja, genau. Das ist exakt das Gleiche. Genau. Das wird da auch so sein, aber ein bisschen Hoffnung gibt es nicht für die Geburten.
Gibt es viele Schwangere? Oder?
Die Statistik habe ich nicht gesehen, das tut mir leid. Aber was jetzt da eingerichtet wird, ist ein Begleitprogramm für Schwangere. Mhm. Das heißt, wir müssen nicht, also für alles Mögliche, was in der Schwangerschaft schon nötig ist, an Kontrolle, an Angeboten, an Kursen, das wird dort passieren, nur für die Geburt. Okay. Da müssen die dann die Klinik nutzen, die ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Das ist so der Weg, den es geht dort.
Also auch wenn ich jetzt gerade Scherze darüber gemacht habe, ne? Ich meine, ich bin selber Mutter und das ist schon doof, wenn du weißt, du musst irgendwie noch ein paar Kilometer abreißen, wenn es losgeht. Ne? Mhm. Gut, aber immerhin, wenn die Vorbereitung da stattfindet, ist es ja schon mal was. Ne?
Das ist was, genau. Mhm. Das ist so ein Zwischenweg, praktikabelste Lösung letztendlich wohl. Ne? Also ja. Und es war auch so, dass als Krivius jetzt vor der Insolvenz stand, hat Helios auch die Hand gehoben und hätte das auch gerne übernehmen wollen. Mhm. Das durften die aber nicht. Das hat das Kartellamt verboten tatsächlich.
Ach.
Das, ja.
Sonst hätten so eine kleine Geschichte die Alleinherrschaft gehabt praktisch.
Ja, das klingt natürlich schon ein bisschen werten mit
Alleinherrschaft. Das stimmt. Das war nicht so gemeint. Aber immer dann kommt das Kartellamt ja ins Spiel, ne, wenn es darum geht im Grunde genommen.
Ja, genau. Und ganz klar ist, der Klinikverbund, der soll auch gar keine Gewinne abführen. Kann er im Grunde auch nicht, weil das ist eine GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Das ist steuerlich ganz elegant. Da muss man nämlich weniger Steuern zahlen. Aber Gewinne darf man auch nicht machen. Und Herr Stenberg meinte aber, das ist auch überhaupt kein Problem, das wollen die gar nicht. Alles, was an Gewinnen passiert, das geht in die Rücklagen für kommende Investitionen.
Also, das heißt, es gibt schon wirtschaftlichen Druck,
ja,
aber jetzt nicht so massiv wie vielleicht, wie wir es gerade gehört haben, in privaten Häusern.
Genau, das ist sicherlich so. Okay. Aber in Anführungszeichen, fegen da auch ordentlich durch. Ne? Ja. Sternberg hat extra einen Wirtschaftsprüfer dabei, der auch diese ganzen Prozesse sich dort anschaut. Und jetzt haben sie halt bei drei Kliniken nicht drei Geschäftsführer, sondern noch einen, genauso was die Personalabteilung angeht. Also da werden natürlich auch Einsparpotenziale gesucht. Klar, das muss auch passen. Das darf jetzt keinen Verlust machen.
Wir hatten ja schon mal über unseren Herzpatienten gesprochen. Lass uns den jetzt mal nach Krivitz schicken, nicht nach Schwerin. Also gleiches Problem, ich brauche einen Herzschrittmacher. Da wird bis zu einem gewissen Punkt, schätze ich mal, wird es ähnlich ablaufen, ne?
Ja, natürlich. Man meldet sich an, geht Richtung Diagnose. Mit den Beschwerden muss man zur Kardiologie. Hm? Da ist es aber mit den kurzen Wegen dann erstmal vorbei. Von Krivitz muss man nach Ludwigslust. Da ist nämlich die Kardiologie.
Ach, mit Ortswechsel sogar?
Ja,
okay.
Das ist das, was man dann in Kauf nehmen muss. Das ist aber auch nachvollziehbar. Ein ganz kleines Krankenhaus kann nicht für alle was vorhalten. Mhm. Und Ludwigslust hat aber auch die Fähigkeiten und die Kompetenzen. Die bauen 220 Herzschrittmacher pro Jahr ein. Kooperieren mit dem Herzzentrum Schwerin auch. Das ist ja die Kooperation auch mit der Uniklinik Rostock. Und haben dann natürlich auch Kostendruck. Aber dieses Konfliktpotenzial, was ich eben beschrieben habe, nämlich den teuren oder den günstigen Herzschrittmacher, das wird da wahrscheinlich etwas weniger Druck drin haben. Ne? Weil der Verwaltungsdirektor wahrscheinlich nicht diese große Machtposition hat. Das ist alles so, ich will auch überhaupt nicht sagen damit, dass bei Helios, das Günstige eingebaut wird oder so. Hm. Aber dieses Konfliktpotenzial ist bei dem öffentlichen Träger sicherlich nicht so stark.
Aber das Grundproblem ist ja das Gleiche, ne? Also die bekommen auch eine Pauschale, egal was sie einbauen, ne?
Das ist so. Mhm. Das soll sich durch die Krankenhausreform etwas ändern. Da geht es dann um Fallpauschalen oder nicht oder um Vorhaltung. Das würde jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, das in der Tiefe zu machen.
Genau, die Krankenhausreform, als kurzer Einschub, wir wissen, dass es sie gibt. Ne? Es ist nicht so, dass wir sie ignorieren. Wir haben uns jetzt bewusst dafür entschieden, die auszuklammern, was das für Folgen haben könnte für kleine Häuser, für große Häuser. Das wird einfach den Rahmen sprengen. Aber das ist mit Sicherheit ein Thema, was wir hier bei MV im Fokus auch nochmal behandeln werden. Also es kann Unterschiede geben, in Häusern muss es aber nicht. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Bevor wir gleich unseren Blick etwas weiten, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch: mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder auch Kritik loswerden möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Einfach als E-Mail an mvimfokus@ndr.de. Und zur Krankenhausreform noch ein kleiner Einschub von mir. Wir haben das Thema natürlich auch schon in unseren Programmen gehabt, in NDR 1 Radio MV und auch im Nordmagazin. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bezogen aufs Nordmagazin in der ARD-Mediathek Krankenhausreform eingibt und Nordmagazin, dann kommen Beiträge zu diesem Thema. Also wir wissen, dass es sie gibt. Mike Oliver, nach allem, was du jetzt recherchiert hast, du hast ja mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen und bist wirklich tief drin in der Materie. Mit diesen beiden Beispielen, Sinn oder Unsinn von Privatisierung, die Gretchenfrage, wie ist es denn? Sinnig oder unsinnig? Jetzt mal aus Zahlensicht erstmal vielleicht.
Also das ist natürlich eine große Frage, die jeder wahrscheinlich auch letztendlich für sich beantworten muss.
Fangen wir mal an, vielleicht Vergleich Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland. Vielleicht gibt's da, kann man das ein bisschen einordnen.
Genau. Bleiben wir erstmal beim Land. Da haben wir 38 Krankenhäuser. 18 sind öffentlich oder freigemeinnützig und 20, also freigemeinnützig heißt ein Träger, der nicht gewinnorientiert ist, wie Kirchen zum Beispiel.
Oder DRK oder sowas.
Ne? Ja, genau. Und 20 sind privat. Das heißt, es sind 52% in privater Hand. Eine Tendenz kann man jetzt schon sagen, dass die Kliniken tendenziell Stationen schließen. Zentralisierung ist so das Thema. Da sind die Entbindungsstationen, da hatten wir es ja schon von, ja, wirklich zu nennen. Die seit Anfang der 90er hat sich die Zahl halbiert. Ne? Es sind noch 15, das
waren vorher. Seit Anfang der 90er hat sich die Zahl halbiert, Wahnsinn.
Genau, und das ist ein Beispiel und das trifft aber auch auf viele Stationen zu. Das ist eine Tendenz, ob die nur an der Privatisierung liegt oder nicht, ist ja wahrscheinlich schon zum Teil mit, aber so auf das eine zurückzuführen, das ist nicht wirklich. Im Land läuft aber ungefähr die Hälfte, haben wir ja gesagt, sind privat, etwas mehr. Und das ergibt auch Kooperation. Das ist jetzt nicht einfach nur wir gegen die oder die gegen uns, wie auch immer.
Wie Schwerin ja mit den Loop-Kliniken, ne?
Genau.
Und im Herz.
Genau, das ist ein gutes Beispiel. Da wird kooperiert und das ist auch zu beider Vorteil, zum Teil. Die Loop-Kliniken, die machen so den Grundversorger, die nicht super komplizierten Sachen, die nicht ganz so spezialisierte Experten erfordern, die machen die und nehmen die sozusagen auch der Helios-Klinik in Schwerin weg. Die freuen sich aber darüber, weil die haben eh genug zu tun.
Die kriegen die Spezialfälle dann, ne? Die komplizierten.
Ja, nicht nur, aber das ist so die Tendenz. Ja. Und das ist so eine Kooperation. Und da sagt auch die Gesundheitsministerin Drese, das läuft gut. Sie meint, dieser Mix zwischen privat und nicht privat in Mecklenburg-Vorpommern ist gut, ist gelungen. Sagt aber auch so, ein bisschen ist in ihrer Verantwortung auch, die muss man auch ein bisschen, ein bisschen im Blick behalten, gerade die privaten Betreiber aus den angesprochenen Gründen der Gewinnmaximierung. Da habe ich sie auch zu gefragt, ob sie den häufiger auf die Finger schauen oder klopfen muss. Da können wir auch mal reinhören, was sie dazu sagt.
Ja, das sagt sich mit dem auf die Finger klopfen immer so. Das ist bei privaten Trägern natürlich nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, über den Krankenhausplan zu steuern. Und das möchte ich natürlich, wenn wir einen neuen aufstellen, in gutem Gespräch, in Konsens miteinander. Ich setze auf Kooperation, aber wenn es nötig wird, kann ich auch die Zähne fletschen.
Ja, Fletschen der Zähne. Das ist ab und zu auch nötig, offensichtlich. War so ein bisschen scherzhaft natürlich auch gemeint von ihr, klar. Aber es zeigt schon, nicht einfach nur laufen lassen, da muss man genau einen Blick drauf haben. Und da wurde mir auch gesagt, Helios ist ein knallharter Konzern. Da geht es wieder um Gewinnmaximierung. Ne? Ein Zitat habe ich da, das möchte ich in großen Anführungszeichen da reinbringen. Da sage ich auch nicht, woher es kommt. Das ist von Helios Arzt. Der meinte nur, die Planungsgespräche, die kotzen mich an. Okay. Weil es da halt dann nur um Wirtschaft geht und gar nicht mehr um das Patientenwohl, das ja im Mittelpunkt stehen sollte, gerade für einen Arzt. Jeder Arzt hat den hippokratischen Eid geleistet, was übrigens inzwischen das Genfer Gelöbnis ist.
Das habe ich noch nie gehört, das hast du mir im Vorfeld schon mal erzählt. Genfer Gelöbnis, hätte ich nicht gewusst, was das ist.
Ist im Grunde das Gleiche, nur ein bisschen moderner formuliert.
Okay.
Was Helios sagt, die Qualität bei denen ist messbar gut. Und messbar sind Zahlen. Das sind Sterberaten und Komplikationsraten. Und Komplikationsraten, klar, das spielt für den Patienten auch eine Rolle. Wenn man bei einer OP seltener Komplikationen im Nachgang hat, da geht es dann um sauberes Arbeiten, sauber im Wortsinn. Das ist natürlich gut.
Ist sowas auch einsehbar für mich als Patient, wo ich dann, wenn ich überlege, wo haben eine planbare OP, wo gehe ich hin?
Das kann man auf der Homepage einsehen.
Ah ja, okay.
Genau, da kann man, das ist transparent. Das ist, ist jetzt die Frage, das sind natürlich die weichen Faktoren, die fehlen da. Ne? Also was jetzt gute Qualität ausmacht, ist ja oft auch so eine subjektive Wahrnehmung.
Und auch die Nähe ja zum Wohnort. Ne? Das höre ich immer wieder von befreundeten Ärzten, wenn wir darüber sprechen, wie das mit den Krankenhäusern und so weiter läuft. Die sagen, ja, das mag sein, dass die OP in Rostock, wenn die im Süden des Landes wohnen, besser oder routinierter durchgeführt würde. Aber wie ist es mit dem Besuch? Vor allem bei älteren Leuten, ne?
Genau, das ist auch ein Qualitätskriterium, ohne Frage. Genau, aber das ist wieder diese Tendenz Zentralisierung, die scheint relativ unumkehrbar, zumindest nach aktuellen Regeln, Gesetzgebungen und Ähnlichem.
Und im Vergleich zu Deutschland, ist es exemplarisch, wie es in Mecklenburg-Vorpommern läuft? Also wir sind ja ein Flächenland mit weiten Wegen, das spielt ja vielleicht auch nochmal eine Rolle, ne? Wie sieht es denn da in ganz Deutschland aus im Vergleich?
Also etwa vergleichbar.
Okay.
Also wir hatten ja gesagt, etwas mehr als die Hälfte ist privat in Mecklenburg-Vorpommern. In Deutschland ist es ein bisschen weniger. Da haben wir knapp 1900 Kliniken insgesamt. 756 genau sind privat. Das sind ungefähr 40%.
Okay, also der Anteil, von 52 auf 40.
Die Entwicklung ist klar. Seit 2002, wenn man da mal drauf schaut, da waren 23% privat. Jetzt sind es ungefähr 40.
Okay.
Das gab da keine großen Sprünge. Wenn man sich diese Grafik anschaut, das geht nach und nach, ne, immer ein bisschen mehr. Viele sagen aber auch, dass die Entwicklung jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Also bei Helios sagt zum Beispiel ganz klar, seit 2017 sind diese Privatisierungstendenzen erstmal durch. Ich habe auch gefragt den Herrn Simon, ja, wie sieht's aus, wollen Sie noch Kliniken übernehmen? Und meinte, naja, ist ja nichts auf dem Markt. Ne? Also das ist eigentlich einigermaßen gesättigt sozusagen, kann man sagen.
Also was ist denn jetzt besser, privat oder kommunal, wenn wir jetzt mal bei mir als Patienten, als Herzpatienten bleiben?
Also pauschal wirst du wahrscheinlich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit überall gut betreut. Mhm. Ich glaube nicht, dass du persönlich da einen Unterschied merken wirst. Ich habe dieses Konfliktpotenzial ja benannt, das meine ich auch, das habe ich ganz bewusst gemacht. Das geht nicht nur um Herzschrittmacher, dieses Beispiel hatten wir ja, auch Hüftgelenke, aber wenn es nötig ist, werden auch die Privaten in den sauren Apfel beißen und mehr Geld in die Hand nehmen müssen.
Ja.
Ne, da kommen wir wieder zu dem Genfer Eid. Und was mir aber Jens Placke, der Präsident von der Ärztekammer in Mecklenburg-Vorpommern, wirklich ganz klar gesagt hat, als Empfehlung für Patienten, holen Sie sich eine Zweitmeinung ein. Man kennt das als Patient ja nicht. Ich weiß ja nicht, welcher Herzschrittmacher gut ist. Man ist mündiger Patient, heute vielleicht noch mehr als vor 20 Jahren, weil man sich anders informieren kann. Das soll man wahrnehmen. Es geht ja nicht darum, dass es irgendwie um Leben und Tod geht, sondern darum, einfach sich eine zweite Meinung einzuholen, sich schlau zu machen, sich zu informieren und nicht auf eine Meinung zu vertrauen, gerade wenn man die Möglichkeit und die Zeit hat.
Zumal man jetzt ja auch im Internet recherchieren kann, wie du gerade gesagt hast, Fallzahlen und all so ein Krams, ne? Das kann man ja nachgucken.
Ja.
Und dann ist es am Ende wahrscheinlich auch eine Gefühlsfrage, ne? Also möchte man lieber nah am Wohnort sein oder bei denjenigen, die das irgendwie blind machen, diese OP, was nicht heißt, dass es besser ist. Ne? Muss dann jeder für sich entscheiden wahrscheinlich so ein bisschen, ne?
Das ist so. Ich streife nochmal dieses Konfliktpotenzial, dass es im Einzelfall dann auch tatsächlich dazu führen kann, dass man das günstigere Produkt eingebaut bekommt. Aber die sind alle zugelassen. Auch der günstige Herzschrittmacher, auch das günstige Hüftgelenk ist natürlich zugelassen. Ja, das ist nicht vom Müll.
Immer generell reden wir hier von einer wahnsinnig guten medizinischen Versorgung bei uns im Land. Ne? Also wenn wir sagen, da ist es besser oder vielleicht woanders ein bisschen anders, dann ist das alles auf sehr hohem Niveau. Ne?
Ja, genau.
Also das müssen wir mal festhalten.
Ja, genau.
Es klang schon so ein bisschen durch. Ich frage dich trotzdem mal, wie wird denn, glaubst du, sich die Krankenhauslandschaft entwickeln? Jetzt mal mögliche Folgen der Krankenhausreform ausgenommen.
Zentralisierung ist das große Thema. Man muss weitere Strecken fahren dann. Das hat natürlich auch den Effekt, dass wenn man dann da ist bei der Station, die spezialisiert ist, dann sind die routiniert. Aber diese längere Fahrten, die muss man dann in Kauf nehmen. Und das ist auch die Tendenz. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Tendenz zu weiterer Privatisierung nicht da ist. Die Tendenz zur Rekommunalisierung wird sich wahrscheinlich auch nicht weiter verstärken. Also das, was, wenn man sich so reinliest in das Ganze, in die ganze Gemengelage, das wirkt schon sehr stabil inzwischen.
Apropos Zentralisierung ist auch so ein Thema, über das wir vielleicht hier auch mal sprechen können an dieser Stelle in MV im Fokus, sind ja dann auch die langen Wege zur Notaufnahme. Ne? Das ist ja dann auch nochmal ein Problem, was kommen kann. Aber steht auf einem anderen Blatt, das wollen wir jetzt nicht auch noch diskutieren, das Thema. Vielen Dank an Mike Oliver Voigt aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dass du sehr dich gerne da so reingehängt hast.
Ja, sehr gerne.
Also die Grundversorgung ist da. Wir reden hier wirklich von einem hohen Niveau. am Ende entscheidet jeder selbst, wenn er es kann, bei geplanten OPs, wo er hingeht. Ne?
Was man auch vielleicht auch mitnimmt als Hörer, mündiger Patient ist, ja, ist eine wichtige Sache, sich genau, eine Zweitmeinung einholen. Genau. Das Niveau ist allgemein hoch und was man da bekommt, ist auch immer zugelassen. Ne, das vielleicht
ja, ganz wichtig. Das ist irgendein Billigkram, den man dann, den man dann bekommt bei der OP. Ja, vielen Dank. Die Redaktion hatte Pauline Raabe. So, und zum Schluss habe ich noch einen Tipp und eine Bitte. Diesmal unser NDR-Podcast Aufruhr ist nämlich auf der Liste zum Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis 2024 und zwar in der Kategorie Information. Wenn du Aufruhr noch nicht gehört habt, dann holt das doch unbedingt nach. Sehr spannend. Es geht darum, wie populistische Bewegungen in den letzten Jahren die politische Landschaft Deutschlands verändert haben. Ist vielleicht auch interessant jetzt so kurz vor der Kommunalwahl. Drei junge Kolleginnen, die haben sich da auf eine Reise nach Vorpommern gemacht und viele unterschiedliche Menschen getroffen und ganz verschiedene Blickweisen eingesammelt und gezeigt. 5 Folgen Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. So heißt der Podcast. Die findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich auch in der App. So, und dann schön abstimmen auf der Seite des Podcastpreises. Nicht vergessen, der Podcast, der die meisten Stimmen sammelt, der bekommt dann den Preis. Den Link dazu, den stelle ich euch noch in die Shownotes. Das sind die Infos zur Folge. Das war MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Even.